Erziehungstipps von den Pharisäern. Früher diese Woche habe ich ChatGPT gefragt, wie viele Bücher zum Thema Erziehung geschrieben wurden. Die Antwort war, dass es wahrscheinlich über 100.000 sind. Das sind eine Menge Bücher über Erziehung. Ganz zu schweigen von der Anzahl an Artikeln, Podcasts, YouTube-Videos und Vlogs, die Ratschläge zu Ernährung, Bindung, Bildung, Routinen, Bildschirmzeit, Kindesentwicklung und vielem mehr geben. Für neue Eltern heutzutage. Wo soll man bei all diesen Informationen überhaupt anfangen? Wie kamen Maria und Josef ohne all diese Informationen zurecht? Natürlich war ihr Kind perfekt, aber was ist mit Christen vor 500 oder 1000 Jahren? Wie haben sie es geschafft, ohne all diese Ressourcen und Informationen? War es damals überhaupt möglich, ein guter christlicher Elternteil zu sein? Ich würde sagen, ja. Es gab vor 500 und 1000 Jahren gute christliche Eltern. Und es ist auch heute möglich, ein guter christlicher Elternteil zu sein, ohne jedes Buch zu lesen oder jedem Podcast zuzuhören. Also, wie machen wir das? Darum soll es heute Morgen gehen. Wenn Sie also eine Bibel haben, schlagen Sie bitte mit mir Lukas 6 auf. Heute Morgen werden wir einige neugeborene Kinder dem Herrn widmen. Und das ist immer eine gute Gelegenheit zu sehen, was die Bibel über Erziehung sagt. Nun möchte ich gleich zu Beginn ein paar Dinge erwähnen. Vielleicht sitzen Sie da und denken, nun, ich habe keine Kinder, also betrifft mich das nicht. Nun, vielleicht werden Sie in der Zukunft Eltern sein. Aber nicht nur das, die Verse, die wir uns heute ansehen, gelten auch dafür, ein guter Ehemann oder eine gute Ehefrau zu sein und generell einfach ein gottesfürchtiger Mensch zu sein. Ich denke also, heute ist für jeden etwas dabei. Und das andere, das ich immer erwähnen möchte, wenn ich über Erziehung spreche, ist, dass ich selbst Kinder habe, sie aber noch ziemlich jung sind. Ich bin also kein Experte auf diesem Gebiet. Ich lerne selbst noch dazu, während ich den Weg gehe. Nun, heute Morgen möchte ich, dass wir uns eine eher unerwartete Quelle anschauen, wenn es um das Thema Erziehung geht. Ich glaube nicht, dass ich jemals eine Predigt oder eine Lehre über diese Leute im Zusammenhang mit Elternschaft gehört habe, aber ich wurde von einem Gespräch inspiriert, das ich vor ein paar Wochen mit Gabi hatte. Heute Morgen möchte ich, dass wir uns einige Erziehungslektionen von den Pharisäern anschauen. Ja, genau diese Leute. Sie waren religiöse Führer in Israel zur Zeit von Jesus und der frühen Kirche. Sie hatten Leitungspositionen in den jüdischen Synagogen und damit eine Autoritätsstellung über das Volk Israel. Sie waren ihre geistlichen Führer. Was können wir also von ihnen als Eltern lernen? Was können wir darüber lernen, die Menschen unter uns zu führen und zu leiten? Was haben die Pharisäer gut gemacht? Was haben sie nicht gut gemacht? Schauen wir uns Lukas 6, Vers 1 an. Lukas 6, Vers 1. An einem Sabbat ging er durch die Kornfelder, und seine Jünger rissen Ähren ab und aßen sie, indem sie sie mit den Händen ausrieb. Also gingen Jesus und seine Jünger am Sabbat durch einige Felder. Falls Sie nicht wissen, was der Sabbat ist. Der Sabbat war der siebte Tag der Woche. Und in den 10 Geboten, die Gott Mose gab, war eines der Gebote, das Gott Israel gab, dass der Sabbat ein Tag der Ruhe sein sollte. Es sollte ein Tag ohne Arbeit sein. Natürlich sehen wir dieses Thema bereits bei der Schöpfung, als Gott am siebten Tag, nach all dem, was er geschaffen hatte, ruhte. Der Sabbat war ein Tag, der dazu bestimmt war, sich daran zu erinnern, was Gott für Israel getan hatte. Dieser Tag war samstags, und für Juden ist er es bis heute. Der Sabbat sollte heilig und abgesondert sein. Es war ein Tag, der dem Herrn gewidmet sein sollte. Zu sagen, dass der Sabbat einfach bedeutete, dass man nicht arbeiten durfte, würde also die Bedeutung verkürzen. Nicht zu arbeiten war definitiv ein Teil des Sabbats, aber er hatte auch eine tiefere Bedeutung, nämlich die Idee, einen Tag der Woche zur Erinnerung und Anbetung Gottes zu reservieren. Auch an diesem Tag sehen wir Jesus und seine Jünger, wie sie durch die Felder gehen. Es war der Sabbattag. Offenbar hatten sie Hunger. Also nahmen sie etwas Getreide und begannen es mit den Händen zu zerreiben. Aber einige der Pharisäer sagten, warum tut ihr etwas, das am Sabbat nicht erlaubt ist? Die Pharisäer beobachteten Jesus und seine Jünger. Sie stellen Jesus eine Frage. Aber es ist keine reine Frage. Sie fragten ihn nicht, was macht ihr da? Das wäre in Ordnung gewesen.
aber sie stellen ihm eine Frage, bei der ein gewisses Urteil mitschwingt. Sie fragen, warum brecht ihr das Gesetz am Sabbat? Nun war es laut Gesetz nicht verboten, etwas Getreide von einem fremden Feld zu nehmen. Das war erlaubt, und wir können vermuten, dass die Jünger Jesu zu diesem Zeitpunkt einfach nur hungrig waren. Das war also nicht das Problem.
Das Problem, das die Pharisäer mit ihnen hatten, war, dass sie das Getreide in ihren Händen zerrieben. Für die Pharisäer bedeutete das, dass sie Arbeit verrichteten, und am Sabbat sollte man nicht arbeiten. Die Pharisäer sagten, dass Jesus und seine Jünger das Gesetz brachen. Und Jesus antwortete ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er und die, die bei ihm waren, hungrig waren, wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß, die eigentlich niemand außer den Priestern essen darf, und davon auch seinen Begleitern gab? Jesus antwortet, indem er eine Geschichte aus dem Alten Testament erzählt. In 1. Samuel 21 waren David und seine Männer hungrig, also gingen sie zum Tempel, um etwas zu essen zu bekommen. Damals gab es zwei Arten von Brot, gewöhnliches Brot und heiliges Brot. Das gewöhnliche Brot durfte jeder essen, das heilige Brot aber nur die Priester. David und seine Männer aßen schließlich das heilige Brot, obwohl sie keine Priester waren.
Wenn man diese Schriftstelle liest, ist klar, dass David das Gesetz gebrochen hat, aber die Schrift verurteilt David nicht. Warum erzählt Jesus diese Geschichte? Denn in dieser Geschichte wird der Sabbat überhaupt nicht erwähnt. Jesus sagt damit, dass manche Aspekte des Gesetzes nicht so wörtlich ausgelegt werden dürfen, dass dabei kein Mitgefühl mehr für menschliche Bedürfnisse bleibt. Jesus sagt, dass der Sabbat geschaffen wurde, um eine heilige Handlung der Anbetung für die Menschen zu sein, nicht eine Last, wie die Pharisäer es aus dem Sabbat gemacht hatten. Mit anderen Worten, die Anwendung des Sabbats sollte nicht das Herz des Sabbats überdecken. Die Beachtung des Sabbattages war im Kern etwas Gutes, aber die Pharisäer hatten dies verdreht und das Herz des Gebots verloren. Sie waren mehr daran interessiert, Menschen zu überführen, als sich am Sabbat tatsächlich auszuruhen.
Also erzählt Jesus ihnen die Geschichte von König David und dem Brot, und das bringt die Pharisäer in ein Dilemma. Sie kannten diese Geschichte natürlich, also müssten die Pharisäer, wenn Jesus und seine Jünger Unrecht daran hätten, am Sabbat eine Mahlzeit zuzubereiten, auch sagen, dass David Unrecht daran hatte, das heilige Brot zu essen. Denn in beiden Fällen würde es dem Gesetz widersprechen. Aber sie wollten nicht sagen, dass König David Unrecht hatte, denn König David war einer der berühmtesten Helden der jüdischen Geschichte. Die Pharisäer wollten Jesus mit dem Gesetz eine Falle stellen, aber am Ende waren sie es, die an jenem Tag in eine Falle gerieten. Und er sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen ist Herr über den Sabbat. Im Vers 5 sagt Jesus, dass der Sohn des Menschen, ein Titel, den Jesus oft für sich selbst verwendet, Autorität über das Verständnis und die Auslegung des Sabbats hat.
Gott gab den Sabbattag seinem Volk, damit sie sich ausruhen und erfrischen konnten. Er war zum Wohle der Menschen bestimmt. Es war Gottes Idee. Deshalb kann Jesus, Gott im Fleisch, dieses Gesetz so anwenden, wie er es für richtig hält. Er hat es geschaffen, also hat er Autorität darüber. Der Sohn des Menschen ist Herr über den Sabbat. Jesus sagt ihnen, vergesst nicht, wer die Kontrolle hat. Die Pharisäer dachten, sie hätten die Kontrolle. Sie meinten, das Richtige zu tun, indem sie Leute dabei ertappten, am Sabbat zu arbeiten. Ich bin sicher, dass sie dachten, sie täten Gott einen Gefallen, indem sie sich als Sabbatpolizei aufführten. Aber Jesus erinnerte sie daran, dass er der Herr des Sabbats ist.
Lassen Sie mich einen Moment lang etwas Gutes über die Pharisäer sagen, denn es ist leicht, sie zu kritisieren. Also möchte ich erwähnen, was sie gut gemacht haben. Sie kannten Gottes Wort. Sie kannten die Gebote. Sie hatten einen großen Teil des Alten Testaments auswendig gelernt. Das war gut. Wie wir in Psalm 119 gesehen haben, gibt dir das Wissen um Gottes Wort tiefe Wurzeln. Das Wissen um Gottes Wort bringt dich durch dürre Zeiten. Die Pharisäer waren Experten für das Gesetz.
Eltern, folgt diesem Beispiel. 5. Mose 6, 5 bis 7. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen und darüber reden, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du unterwegs bist, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Kenne Gottes Wort. Lehre es deinen Kindern. Teile das Evangelium mit ihnen. Sprich mit ihnen über Jesus. Wenn du möchtest, dass deine Kinder Gottes Wort kennen, dann musst auch du es kennen und es ihnen lehren.
Die Pharisäer kannten Gottes Wort. Sie waren Experten im Gesetz. Das war eine gute Sache. Das Problem war, dass sie keine Experten in Sachen Gnade waren. Sie lasen das Gesetz so wörtlich, dass sie vergaßen, mitfühlend zu sein. Das führt mich zu meinem ersten Punkt. Erstens, sei ein Experte im Gesetz und in der Gnade. Eltern, es ist gut, Regeln zu haben. Kinder brauchen Regeln. Kinder brauchen Grenzen. Kinder brauchen Disziplin. Das sind gute Dinge. Aber zusätzlich zu diesen Regeln, sorgt auch dafür, dass ihr Gnade für eure Kinder habt. An jenem Tag hatten die Pharisäer kein Mitgefühl für Jesus und die hungrigen Jünger. In der folgenden Geschichte hatten sie kein Mitgefühl für den Mann mit der verdorrten Hand. Und, wie wir aus dem Ende der Evangelien wissen, hatten sie keine Gnade für Jesus, als sie ihn schließlich ans Kreuz nagelten. Ich möchte euch ein Beispiel geben, wie Gott mich als Elternteil über die Gnade gelehrt hat.
Hier ist ein Bild von meinem Sohn Connor, als er an seinem ersten Tag in die Vorschule ging. Er ist auf dem Bild etwa 2,5 Jahre alt. Das war also vor etwa 7 Jahren. Er war begeistert, an seinem ersten Tag in die Vorschule zu gehen. Es gab keine Probleme, als wir ihn an diesem Tag in der Schule abgesetzt haben. Es gab kein Weinen. Danach haben wir ihn abgeholt und sind mit ihm einen Keks essen gegangen, um zu feiern. Und in den nächsten Monaten war alles in Ordnung. Aber eines Tages, im April, habe ich ihn zur Vorschule gebracht. Wir saßen im Auto und plötzlich fängt er an zu weinen und zu schreien. Ich erinnere mich nicht mehr,
was das Problem war. Ich glaube, er hatte sein Spielzeug vergessen. Aber ich musste zur Arbeit. Es war keine Zeit, zurückzufahren. Aber er hat völlig die Fassung verloren. Er weint und ist wirklich aufgebracht. Wir parken an der Vorschule, aber er will nicht aus dem Auto aussteigen. Ich werde ungeduldig und gestresst. Wahrscheinlich sage ich, komm schon, Sohn, steig aus dem Auto. Aber er weint und hastet total aus. Ich hätte ihn jetzt aus dem Auto ziehen und sagen können, ich habe dir gesagt, du sollst zur Schule gehen. Dann hätte ich ihn genommen, ihn in die Schule getragen und ihn dort abgesetzt.
Ich hätte das tun können. Und vielleicht hätte ich das an einem anderen Tag auch getan. Das wäre nicht unbedingt falsch gewesen. Aber in mir war etwas. Ich glaube, es war der Heilige Geist, der sagte, das ist kein Moment für das Gesetz, das ist ein Moment für Gnade. Und anstatt wütend auf meinen Sohn zu werden, weil er aufgebracht war, schenkte mir Gott in diesem Moment Mitgefühl. Ich konnte ihn mit anderen Augen sehen und ich sagte, hey, das ist schade, dass wir das Spielzeug vergessen haben. Aber wie wäre es, wenn wir vor der Schule zu Zapka gehen und uns eine Kleinigkeit holen? Er war einverstanden. Wir stiegen aus, gingen zu Zapka und holten uns was. Und er beruhigte sich. Ich habe von diesem Moment ein Foto gemacht. Es ist eines meiner Lieblingsfotos von meinen Kindern. Denn es erinnert mich daran, dass Regeln gut sind. Disziplin ist gut. Das Gesetz ist gut. Aber Gnade, Barmherzigkeit und Mitgefühl sind es auch.
Wenn ich das jeden Tag gemacht hätte, als ich ihn in die Vorschule gebracht habe, wenn ich jedes Mal mit ihm zu Zapka gegangen wäre, sobald er geweint hat, dann wäre das schlecht gewesen. Es hätte ein schlechtes Muster geschaffen. Aber an diesem Tag, an diesem einen Tag, hatte er Schwierigkeiten, in die Schule zu gehen. Es wäre einfach für mich gewesen, das Gesetz durchzusetzen und zu sagen, so ist es und damit basta. Aber er brauchte in diesem Moment nicht das Gesetz von mir. Er brauchte Gnade, er brauchte Mitgefühl. Jesus und seine Jünger wollten an diesem Tag nicht gegen das Gesetz verstoßen. Das war nicht ihre Motivation.
das war nicht ihre Absicht. Sie hatten einfach Hunger und haben ein bisschen Brot genommen. Später fragte Jesus die Pharisäer, ist es am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun oder Böses zu tun? Leben zu retten oder zu töten? Die Antwort ist offensichtlich. Aber die Pharisäer blieben still, denn sie wussten nicht, wie sie das Gesetz halten und gleichzeitig gnädig sein konnten. Es gibt oft ein paar Themen, wenn man von Menschen liest oder mit Menschen spricht, die den Glauben verlassen haben, nachdem sie erwachsen wurden und das Elternhaus verlassen haben. Ein Thema, das man von diesen Menschen hört, ist, dass ihr Zuhause extrem streng in Bezug auf die Regeln war, aber es gab nicht viel Gnade. Nun, ich bin sicher, dass die Absichten ihrer Eltern gut waren. Sie versuchten, die Kinder im Weg des Herrn zu erziehen. Ich bin sicher, dass sie ihr Bestes gaben. Die meisten Eltern versuchen einfach, ihr Bestes zu tun. Also, was ist schiefgelaufen? Ich meine, sie versuchten, ihre Kinder im Weg des Herrn zu erziehen. Also, was ist passiert? Jede Situation ist anders. Deshalb ist es schwierig, allgemein über diese Dinge zu sprechen. Aber wir wissen, dass es möglich ist, das Verhalten eines Kindes zu kontrollieren, solange es jung ist. Wenn sie klein sind, kann man sie dazu bringen, das zu tun, was man will. Aber nur, weil man das Verhalten eines Kindes kontrollieren kann, heißt das nicht, dass man auch ihr Herz kontrollieren kann. Nur weil das Äußere so aussieht, wie man es will, heißt das nicht, dass das Innere in Ordnung ist. Die Kinder waren also gehorsam. Aber in dem Moment, in dem sie alt genug waren, auf eigenen Beinen zu stehen, lehnten sie die Erziehung ab, in der sie aufgewachsen waren.
Letztendlich ist es Gott, der das rettende Werk im Leben unserer Kinder vollbringt. Es ist ein übernatürliches Werk des Heiligen Geistes. Als Eltern könnt ihr das nicht herstellen oder erzwingen, egal wie sehr ihr euch bemüht. Es ist ein Werk Gottes. Es ist Jesus, der die geistliche Ernte bringt. Das heißt aber nicht, dass wir als Eltern nichts tun können, um sozusagen den Boden vorzubereiten. Es ist Gott, der das geistliche Wachstum schenkt. Aber wir können Samen sehen und diese Samen bewässern. Ja, wir brauchen Regeln, Grenzen und Disziplin. Aber wir müssen unseren Kindern auch Barmherzigkeit, Gnade und Mitgefühl beibringen. Wir müssen uns um ihre Herzen bemühen, nicht nur um ihr Verhalten.
Matthäus 23 bringt diese Spannung gut zum Ausdruck. Als Jesus zu den Pharisäern sagte, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet Minze und Dill und Kümmel und habt das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Dieses solltet ihr tun und jenes nicht lassen. Jesus hatte klare Worte für die Pharisäer. Er sagt, dass sie in manchen Dingen das Gesetz Gottes befolgten, wie zum Beispiel beim Zehnten. Sie achteten sorgfältig darauf, ein Zehntel von Minze, Dill und Kümmel dem Herrn zu geben. Das war gut. Jesus sagt, ja, das solltet ihr tun. Aber sie vernachlässigten die wichtigeren Dinge, wie Recht, Barmherzigkeit und Treue. Im Grunde sagt Jesus, dass diese Dinge wichtiger sind als das Zehnten. Mit anderen Worten, sie legten den Schwerpunkt auf die Nebensachen, anstatt auf die Hauptsachen wie Recht, Barmherzigkeit und Treue. Sie kümmerten sich nicht um Gottes Volk, wie sie es sollten.
Eltern, es ist gut, ein Experte für das Gesetz zu sein. Es ist gut, Experten für die Bibel zu sein, Gottes Wort zu kennen. Aber am Beispiel der Pharisäer sehen wir, dass das nicht genug ist. Ihr müsst auch Experten für Gnade, Barmherzigkeit und Mitgefühl sein. Sucht nicht nur Verhaltensänderung, sondern Herzensveränderung bei euren Kindern. Das ist ein Thema, das ich von Menschen höre, die sich vom Glauben ihrer Eltern abgewandt haben. Ein weiteres Thema, das ich höre, ist die Diskrepanz zwischen dem, was ihre Eltern gesagt haben und wie ihre Eltern ihr Leben geführt haben. Es gab einen Unterschied zwischen ihren Eltern am Sonntag in der Kirche und wenn ihre Eltern den Rest der Woche nach Hause kamen.
Wir sehen dies auch bei den Pharisäern. In den 7 Wehrufen gegen die Pharisäer in Matthäus 23 nannte Jesus sie mehrfach Heuchler. Schauen wir uns Matthäus 23:1-4 an. 1. Dann sprach Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern. 2. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer sitzen auf Moses Stuhl. 3.
alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet, aber nach ihren Werken handelt nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. 4. Sie binden schwere und kaum tragbare Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern, sie selbst aber wollen sie mit keinen Finger anrühren. Die Pharisäer waren in einer Autoritätsposition. Sie predigten Gottes Wort, aber sie praktizierten nicht, was sie predigten. Sie legten all diese Lasten und Erwartungen auf ihr Volk, aber sie waren nicht bereit zu helfen. Ich bin sicher, wir kennen alle Eltern, die zu viele Erwartungen und Lasten auf ihre Kinder legen.
Aber Jesus hatte so viel göttliche Verachtung für diese Pharisäer, weil ihre Worte und ihr Leben nicht übereinstimmten. Jesus sagte, dass sie Gott mit ihren Lippen ehrten, aber ihre Herzen weit von ihm entfernt waren. Sie taten nicht, was sie sagten. Das führt mich zu meinem zweiten Punkt, 2. Lebt, was ihr predigt. Vor ein paar Jahren las ich ein Buch, in dem der Autor darüber schrieb, wie er in einem christlichen Elternhaus aufwuchs, und er schrieb Folgendes: Die schlimmste Art von christlichem Elternhaus, in der man aufwachsen kann, ist die, in der es große geistliche Ansprüche gibt, aber eine geringe geistliche Lebenspraxis. Die beste Art von christlichem Elternhaus ist die, in der es geringe geistliche Ansprüche, aber eine ziemlich hohe geistliche Lebenspraxis gibt. Denn das Beste wird mehr abgeschaut als gelehrt. Was der Autor damit sagen wollte, war, dass seine Eltern nicht die Art von Menschen waren, die sich für besonders geistlich hielten, deren Leben das dann aber Lügen strafte. Stattdessen hielten sich seine Eltern nicht für besonders geistliche Menschen, aber die Art und Weise, wie sie ihr Leben führten, zeigte, dass sie es in Wahrheit waren. Und das hatte einen tiefen, positiven Einfluss auf ihren Sohn.
Denn hier ist das Ding mit Kindern. Sie sehen alles. Sie sehen uns an unseren besten Tagen und an unseren schlechtesten Tagen. Wir müssen unseren Kindern kein Vorbild sein, denn wir sind immer ein Vorbild für sie. Die Frage ist, was für ein Vorbild sind wir? Unsere Kinder bekommen die echte Version von uns zu sehen. Sie sehen das Gute und das Schlechte. Und auch wenn das beängstigend erscheinen mag, ist es auch eine großartige Gelegenheit. Denn die Wahrheit ist, die meisten Dinge werden abgeschaut, nicht gelehrt. Wir neigen dazu, die Wirkung unserer Worte zu überschätzen, aber die Kraft unseres Vorbilds zu unterschätzen. Ich erinnere mich nicht daran, dass mein Vater sich mit mir hingesetzt und mir die Bedeutung des Bibellesens erklärt hat. Ich bin sicher, er hat es getan, aber ich erinnere mich nicht daran. Woran ich mich jedoch erinnere, ist, dass ich an dem Zimmer meiner Eltern vorbeiging und ihn sah, wie er in der Bibel las und betete. An seine Worte erinnere ich mich nicht, aber an sein Vorbild erinnere ich mich ganz deutlich, und das hat einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Wie ich schon sagte, wir neigen dazu, die Wirkung unserer Worte zu überschätzen, aber die Kraft unseres Vorbilds zu unterschätzen. Die meisten Dinge werden abgeschaut, nicht gelehrt.
Vermeidet das Beispiel der Pharisäer, sagt nicht das eine und lebt dann auf eine andere Weise. Das ist das schlechteste Beispiel, das eure Kinder sehen können. Lasst euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das schließt unsere Kinder mit ein. Normalerweise denken wir bei anderen leicht an Nichtgläubige. Wir sollen unser Licht leuchten lassen, damit sie Jesus kennenlernen können. Aber warum sollte das nicht auch für unser Zuhause gelten? Dass wir unser Licht in unseren Familien leuchten lassen, damit unsere Kinder unser Leben sehen und Gott preisen. Natürlich bedeutet das nicht, dass wir das immer perfekt machen werden. Wir werden manchmal scheitern. Wir werden Fehler machen. Manchmal werden wir emotional werden.
Der ganze Sinn davon, für unsere Kinder ein gottesfürchtiges Vorbild zu sein, besteht nicht darin, dass sie denken, wir seien perfekt.
Erstens ist das sowieso unmöglich. Aber zweitens glaube ich, dass ein besseres Beispiel für unsere Kinder ist, wenn sie sehen, dass wir von Christus abhängig sind. Dass wir auf den Herrn vertrauen. So können sie in schwierigen Zeiten sehen, wie wir uns auf Gott verlassen. Sie können sehen, wie wir beten. Das Ziel ist nicht, ein perfekter Elternteil zu sein, sondern von Gott abhängig zu sein. Das ist es, was ich hoffe, dass sie von uns übernehmen. Denn wir werden Fehler machen. Aber wir müssen darauf vertrauen, dass sie Christus in uns sehen wie er uns wachsen lässt und in unseren Herzen wirkt. Und darauf vertrauen, dass das auf unsere Kinder übergeht. Ich möchte, dass ihr noch über eine weitere Sache in Bezug auf die Pharisäer nachdenkt. Für mich ist das das Beängstigendste an den Pharisäern. Es ist leicht, über die Pharisäer zu lesen und zu denken, was stimmt mit diesen Leuten nicht. Diese Typen sind Narren. Sie verstehen es einfach nicht. So kann man leicht über sie denken.
Aber das Beängstigendste an den Pharisäern ist für mich Folgendes. Sie dachten, dass sie das Richtige taten. Sie dachten, dass sie den Menschen halfen, Gott zu folgen. Es war nicht so, dass die Pharisäer zusammenkamen und überlegten, wie können wir das alles durcheinander bringen. Das war nicht ihre Denkweise. Sie dachten, dass sie das Richtige taten. Sie dachten, sie würden den Menschen helfen, Gott näher zu kommen. Sie dachten, sie würden für das Richtige einstehen, wenn sie Jesus über das Ehrenraufen am Sabbat befragten. Sie dachten, sie stünden für das Richtige ein, wenn sie Jesus damit konfrontierten, dass er sich vor dem Essen nicht die Hände wusch, oder wenn er mit Zöllnern und Sündern aß und trank, oder wenn sie Jesus in Bezug auf das Gesetz auf die Probe stellten. In all diesen Dingen versuchten sie nicht, im Unrecht zu sein. Im Gegenteil, sie dachten, sie täten das Richtige. Sie dachten, sie wären auf Gottes Seite, und doch haben sie es verpasst. Jesus stand direkt vor ihnen, aber sie konnten ihn nicht als den erkennen, der er war, Gott im Fleisch. Sie waren blinde Führer, sagte Jesus.
Wie können wir also als Eltern nicht denselben Fehler machen? Wie können wir verhindern, zu denken, dass wir das Beste tun, während wir in Wirklichkeit das genaue Gegenteil machen? Wie können wir sicherstellen, dass wir für das Richtige eintreten und nicht für das Falsche? Lassen Sie mich zurückkommen auf Jesu Worte über die Pharisäer in Matthäus 15,8. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Ich denke, das ist die Antwort. Ihre Herzen waren weit weg vom Herrn. Sie waren in geistlicher Leitung tätig, sie kannten die Bibel, sie lehrten Gottes Gebote, aber ihre Herzen waren nicht berührt. Sie verstanden nicht, dass sie Sünder waren, die in verzweifelter Weise die Gnade Gottes brauchten. Sie waren selbstgerecht, sie vertrauten auf sich selbst, anstatt nach Gottes Barmherzigkeit in ihrem Leben zu rufen. Ich möchte Ihnen sagen, dass der Hauptgrund, warum die Pharisäer den Menschen keine Gnade gaben, darin lag, dass sie die Gnade in ihrem eigenen Leben nicht verstanden. Sie lehnten Jesus ab, weil sie nicht dachten, dass sie gerettet werden müssten.
Die Wahrheit ist, dass wir alle Gottes Gnade brauchen. Wir waren alle Sünder, die getrennt von Gott lebten, und wir waren wegen dieser Sünde verurteilt. Aber Gott sandte Jesus in die Welt, um uns von unserer Sünde zu retten. Er starb für unsere Sünde am Kreuz und wurde 3 Tage später auferweckt. Die Bibel sagt, dass wir durch den Glauben an Jesus als Herrn und Retter gerettet werden können. Denn aus Gnade sind wir durch den Glauben an Jesus Christus gerettet. Man kann sie sich nicht verdienen. Man kann sie nicht selbst herstellen. Man kann nur an Jesus Christus glauben und dieses Geschenk der Gnade annehmen. Und manche Leute mögen sagen, oh, das klingt zu einfach. Aber lassen Sie mich fragen, war es für die Pharisäer einfach? Nein. Sie konnten nicht akzeptieren, dass auch sie Jesus brauchten. Es gab einen älteren Missionar, den einige junge Eltern einmal um Rat fragten, wie sie ihre Kinder in einem fremden Land erziehen sollten. Die jungen Eltern dachten, der Missionar würde vielleicht etwas über den Wert von Bildung sagen. Oder über die Bedeutung, die Landessprache zu lernen. Oder über die Wichtigkeit von Gemeinschaft. Oder darüber, wie wichtig es ist, Zeit miteinander als Familie zu verbringen. Aber die alte Missionarin sagte, wisst ihr, was das Wichtigste ist, was ihr für eure Kinder tun könnt? Die jungen Eltern fragten, was ist es? Die ältere Frau sagte, das Wichtigste, was ihr für eure Kinder tun könnt, ist, dass ihr weiterhin in eurem Verhältnis zum Herrn wächst, dass ihr weiter im Glauben lebt, dass ihr weiterhin eure Sünden bereut, dass ihr den Herrn weiterhin von ganzem Herzen sucht. Die jungen Eltern waren überrascht. Sie hatten Ratschläge in Bezug auf Dinge erwartet, die sie für ihre Kinder tun könnten, aber stattdessen handelte der Rat vom geistlichen Leben der jungen Eltern und der Wirkung, die das auf ihre Kinder haben würde. Das führt mich zu meinem letzten Punkt. Drittens,
Wachsen Sie weiterhin in Ihrer Beziehung zu Gott.
Ein anderer Autor sagt, es ist entscheidend zu erkennen, dass die Dinge, die Jesus von seinen Nachfolgern verlangt, die gleichen Prinzipien sind, die sie zu guten Eltern machen. Wenn sie Jesus nachfolgen, wenn sie ihm gehorchen, wenn sie ihm vertrauen, dann ist das das Beste, was sie geistlich für ihre Kinder tun können.
Ich sagte vorhin, dass es so viele Informationen über Erziehung gibt, was ihre Kinder essen sollten, wie viel Spielzeit sie täglich haben sollten, die Gefahr der Bildschirmzeit, wie viele Aktivitäten sie machen sollten. Es gibt so viele Informationen da draußen. Mehr Informationen, als man je aufnehmen könnte. Und einige dieser Informationen sind gut, manche davon sind hilfreich. Aber ich möchte, dass sie wissen und sich daran erinnern, dass sie in Christus Jesus alles haben, was sie für dieses Leben brauchen. Was bedeutet, dass sie alles haben, was sie brauchen, um ein guter Elternteil zu sein und ihre Kinder zu erziehen. Der Herr ist ihr Hirte, was fehlt ihnen also? Nichts. Sollten wir nach mehr Weisheit suchen? Absolut. Sollten wir uns als Eltern weiterentwickeln? Natürlich. Wir sollten immer weiter wachsen. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass Jesus, die Hoffnung der Herrlichkeit, in uns ist. Sie können alles durch Christus tun, der ihnen Kraft gibt. Das schließt auch das Großziehen von Kindern ein.
Es gab gute und gottesfürchtige Eltern vor 500 Jahren und vor 1000 Jahren.
Bevor es all diese Bücher oder Influencer gab. Warum? Weil Gläubige den Heiligen Geist hatten, der sie führte, leitete und ihnen half. Der Heilige Geist wird dich überführen, wenn du zu streng mit deinen Kindern bist. Der Heilige Geist wird dir Weisheit geben, wenn es an der Zeit ist, wichtige Entscheidungen bezüglich deiner Kinder zu treffen. Der Heilige Geist wird für dich eintreten und für dich beten an deinen schwierigsten Tagen als Elternteil. Er ist der Paraklet, dein Helfer. Die Pharisäer hatten vor allem anderen verschlossene Herzen. Sie waren nicht offen für das, was Gott in ihrer Zeit tat. Spirituell waren sie verschlossen und haben deshalb das Entscheidende verpasst. Aber wenn du dein Herz offen hältst, wenn du sensibel für den Heiligen Geist bist und seiner Führung folgst, wenn du weiterhin den Herrn in deinem Leben suchst, wird alles gut werden. Das Wichtigste, was du für deine Kinder tun kannst, ist, dass du weiterhin in deiner Beziehung zum Herrn wächst. Ziemlich guter Rat. Mögen wir treu sein, die Berufung zu erfüllen, die Gott auf unser Leben gelegt hat.